Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen, ich grüße Sie. Für uns interessiert sich keiner so richtig. Das hört man gerade im Osten Deutschlands sehr häufig. In Sachsen-Anhalt sehen viele darin auch den Erfolg der AfD begründet. Ein freies Radio aus Halle geht in die kleinen Städte und lässt die Menschen sprechen. Zum Beispiel über das Thema Sicherheit und junge Leute.
Ehrlich gesagt, man traut sich abends ja gar nicht mehr rauszugehen, zu feiern, weil man immer Angst hat, dass unterwegs was passiert. Weil die Generation jetzt halt so ist. Die streiten sich, kommen gleich.
Die hauen gleich zu, wir können in den Park reingucken,
nicht
es wird
alle,
gleich zugeschlagen.
Aber viele. Und das ist nicht schön.
Und die jungen Mädchen zum Beispiel, die sind da ohne Furcht und Tadel. Die hauen gleich zu, egal.
Manche.
Und die Jungs stehen daneben und lassen sich verprügeln. Wo ich denke, hallo?
Probleme aus Halberstadt. Wir sprechen gleich mit Radio Korax über die wichtige Medienarbeit in der Provinz. Im September wird ja in Sachsen-Anhalt gewählt und aller Wahrscheinlichkeit nach wird die AfD der große Gewinner. Eine Partei, die ihren Erfolg vor allem aus der allgemeinen Unzufriedenheit zieht. Und diese Unzufriedenheit zu verstehen, miteinander im Gespräch zu bleiben, das hat sich Radio Korax zur Aufgabe gemacht. Ein freies Radio in Halle, das mit dem Projekt Platz der Republik in Städten wie Wittenberg, Kalbe, Halle-Neustadt oder auch Halberstadt Station macht und gemacht hat. Und vor allem eines tut, nämlich den Leuten zuhören.
Nö, aber so ist in Ordnung. Auch dieses ganze, wie nennt man das, die Events, die ist ein bisschen mehr geworden. Die Halberstädter nutzen das auch ganz doll. Ich genieße es doch schon, dass ein bisschen mehr da ist.
Das Einzige, was ich nicht so gut finde, sind die Mietpreise. Für uns Rentner nicht so gut. Ne?
Also ich bin ja in Halberstadt geboren. Also das Lebensgefühl war zu DDR-Zeiten besser als heute.
Es sind die vielen Ausländer, die hier sind. Und können froh sein, dass sie hier leben, dass sie nicht im Krieg da sind. Aber ich weiß nicht, irgendwie sind die nicht, ich will keine Dankbarkeit, aber irgendwie mal auf einen zukommen oder so.
Aus einem Mitschnitt vom Platz der Republik von Radio Korax in Halberstadt ins Netz gestellt am 21. Juni. Und wir sprechen hier im Kompressor mit Alex Körner von der Radio Korax Programmkoordination und Geschäftsführung. Hallo.
Hallo.
Also wir haben ja eben Bewohner von Halberstadt gehört, die reden viel und lange auch in der Sendung. Wie ist das Ganze aufgebaut? Denn eigentlich wird ja wenig bis gar nicht moderiert, oder?
Ja, die Konzepte sind relativ unterschiedlich. Ich glaube, man muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Unsere Idee war, dass wir diese Orte, die vielleicht jetzt in einem medialen Rahmen kaum auftauchen, nicht in Redaktionen in Hamburg oder in Berlin, aber auch nicht hier in Halle so präsent sind, dass man vor Ort ist, dass wir viele Tage vor Ort sind, Stimmen sammeln. Und in dem Fall von Halberstadt war das eben auch ein Teil, dass man mal das gemacht hat, was auch wir eher selten machen, nämlich so Straßenumfragen machen, die auch teilweise für sich stehen. Wir haben das am Ende gemerkt. Das sind Positionen, die jetzt auch bei Korax nicht immer so auftauchen, vor allem auch nicht so auftauchen. In Halberstadt ging es dann weiter, dass wir vor Ort in der Zora, also ein soziokultureller Ort, der seit über 35 Jahren dort existiert und sehr wichtige Arbeit macht, Subkultur, wenn man will, in den Harz bringt. Da ging es auch viel um Angriffe, die zum Beispiel die dort meist auch hinzugezogenen, aber dort lebenden Neonazis auf dieses soziokulturelle Zentrum in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch schon nicht nur geplant haben, sondern auch teilweise durchgeführt haben. Also es gibt so die Idee, neue Räume zu schaffen, die aber auch gleichzeitig zu nutzen als so eine Art Zuhörraum, als eine Plattform für Austausch. Und da war eine unserer Erkenntnisse relativ schnell: Es geht gar nicht so sehr um politische Partei XY, vielleicht auch gar nicht so sehr um Wahlergebnisse, sondern eher, dass viel fehlt und ganz viele der Menschen uns berichten von einer Form von Isolation, nicht ernst genommen zu werden, aber auch von mangelnden Treffpunkten. Und wir versuchen, solche Ansätze zu schaffen innerhalb so eines Radioprojektes jetzt vor den Landtagswahlen.
Ja, und wie läuft es ab? Also steht ihr dann da durchaus mit meinetwegen einem Zelt und einem Mikro in der Stadt und dann eben wechselnd in diesen Kulturzentren und guckt, wer euch ja vor die Flinte kommt oder wie passiert das?
Das ist eine Möglichkeit, tatsächlich, also ganz einfach, es gibt einen Redaktionspool oder Leute, die schreiben für Print bundesweit, machen öffentlich-rechtliches, aber auch freies Radio. Da bilden sich aus diesem Kreis kleinere Arbeitsgruppen, die lokal agieren. Das sind mal 5, mal 10, mal 15 Leute, die dort mehrere Tage vor Ort verbringen, sehr viele Aufnahmen machen, Collagen erstellen, Reportagen erstellen, sehr, sehr viele Interviews führen. Und dann ist es immer gekoppelt an nochmal eine Veranstaltung, die vor Ort in der Regel auch eh schon stattgefunden hätte. Das das kann in einem Café sein, das kann im Theater sein. Und dort versuchen wir bei diesen Momenten, die Stimmen, die wir vorher zum Beispiel gesammelt haben, auch mal zu Wort kommen zu lassen, da eben Dinge zu ermöglichen, wo Leute sich nicht treffen, nicht zusammenkommen, nicht miteinander sprechen. Und das kann da eben mal die iranische Community sein, die geflüchtet ist vor einigen Jahren, mit Leuten, die ja eben schon gesagt haben, man kommt nicht ins Gespräch. Mhm. Das ist zumindest die Idee und es klappt mal mehr, mal weniger gut, klar.
Also ich hatte das Gefühl beim Hören dieser Stimmen dort, dass die Leute richtig froh waren, mal erzählen zu können, was sie bedrückt. Ja, teilweise fand ich, haben sie sich auch widersprochen. Also einerseits, ne, alles ist alles schlecht und man hat Angst auf der Straße. Andererseits lobt man die Ukrainerin, die zugezogen ist und mit ihrer Tochter ganz lieb umgeht. Also geht es dann auch ein bisschen um Seelsorge, kann man das so sagen?
Na, ich würde ja sagen, es geht vielleicht darum, auch diese Widersprüche noch mal ein bisschen rauszukitzeln, vielleicht auch bei der einen oder anderen Person diese Widersprüche etwas größer zu machen, vielleicht auch eher Fragen zu stellen, die sie so erstmal länger nicht gehört haben oder auch dieses Gefühl von, wir werden nicht ernst genommen, bisschen kleiner zu machen. Letztendlich ist unsere Idee schon klar, auf lokale Initiativen aufmerksam zu machen, die wir jetzt auch in Halle kaum registrieren, kaum mitbekommen, die sich zum Beispiel auch für ein demokratisches Miteinander einsetzen, die aber oft das Gefühl haben, wir werden nicht wahrgenommen, wir werden vor Ort zu wenig wahrgenommen und überregional noch viel weniger wahrgenommen. Wir werden in der Berichterstattung kaum wahrgenommen. Also so das klassische Bild, was ja teilweise auch stimmt, der braune Osten. Da fehlen wir aber in dieser Erzählung. Und natürlich geht es dann viel um Erfahrungen, um Sorgen, um Wünsche, dass die artikuliert werden und gesagt wird, naja klar, hier 2 Stunden diese Sendefenster und dann eben noch mehr, das steht euch zur Verfügung. Hier geht es nicht nur um den 10-Sekunden-Einspieler und dann klar, merken die, okay, hier geht's wirklich ums Zuhören, hier geht's ums Sichtbarmachen, wir werden hier nicht nur abgestempelt.
Also jetzt gerade in den Monaten vor der Wahl ist das natürlich nochmal besonders aufgeladen, denke ich. Wir wissen ja auch, dass, auch wenn es jetzt nicht immer um Parteipolitik geht, aber dass die AfD eben ja da ist und dass sie eben stark polarisiert, aber auch die Gegner setzen ja eben viel auf Abgrenzung, manche eben auch auf Gewalt. Ist es so, dass man mit den entscheidenden Leuten in Kontakt kommt? Haben Sie das Gefühl, dass das funktioniert, also dass auch die Leute nicht nur die offen sind, die eben sowieso, sagen wir mal, gesprächsbereit sind, sondern eben auch Leute dann doch nochmal sich einen Ruck geben, die eigentlich schon festgelegt sind?
Absolut. Beziehungsweise das, was wir vor allem feststellen, ist fast schon so eine Art Appell, also vor allem von den Initiativen, die sagen zum Beispiel, lasst das doch mit diesem Fokus permanent auf die AfD, lasst uns selbst zu Wort kommen, sprecht mit uns, wir wissen von den Problemen vor Ort, befragt doch bitte die lokalen Akteure, fragt die nach Erfahrung, befragt die nach ihren Lösungsansätzen und lasst uns vielleicht auch mal über lokale Utopien reden. Und diese Vehemenz, dass das eingefordert wird, hat uns schon auch überrascht. Also dieses Interesse an, oh, die meinen das ernst, die lassen uns wirklich zum Wort kommen, die lassen uns auch über Utopien reden, die lassen uns auch darüber reden, was würden wir denn verändern? Das wurde alles sehr, sehr freundlich wahrgenommen oder beziehungsweise, ja, da, ich würde fast sagen, da rennt man offene Türen ein. Das hat uns auch überrascht.
Also das Wichtige, denke ich, ist ja das Live-Erlebnis auf jeden Fall vor Ort, aber gleichzeitig, wenn ihr ja ein Radio seid, in welcher Form kann man diese Gespräche am Ende tatsächlich hören? Denn das ist jetzt sehr unterschiedlich, ne? Also mit Collagen zu arbeiten, mit Ausschnitten zu arbeiten, aber was steht am Ende als Sendung dann wirklich da, abrufbar?
Ja, es stehen sehr viele Sendungen an, es stehen aber, also wir planen, vermutlich werden das am Ende 200 dieser Reportagen, Collagen, Gespräche sein, die von vor Ort aufgenommen sind. Es gibt im Radio selbst diverse Sondersendetage, nehmen wir das, also ein ganzes Wochenende, zum Beispiel Ende August dann, die quasi 2x24 Stunden genau das zum Thema haben. Es gibt einzelne Beiträge, Rubriken, die eh schon hier im Radio in Halle, aber auch in anderen, in dem Fall freien Radios laufen. Und es ist natürlich auch dokumentiert, wie das mittlerweile üblich ist, auf einer entsprechenden Seite, also Projektwebseite, wo man all das nochmal nachhören kann. Es gibt zudem nochmal sehr fotografische Herangehensweisen. Also es gibt einen Fotografen, der an die Orte geht, der eben nicht nur am Bahnhof das entsprechende Hakenkreuz, die es natürlich auch gibt, einfängt als klischeehaftes Bild. Und am Ende gibt es da 200 Audiobeiträge, die vielleicht ein bisschen weiterschauen, aber die auch ja bleiben und auch nachhörbar bleiben, auch über die Wahl hinaus. Denn das ist was, was wir auch oft hören. Die Wahl schön und gut. Aber denkt doch auch einen Schritt weiter, was passiert danach und bitte geht da nicht wieder weg. Und dieser fast schon flehende Aufruf, gebt das doch weiter, dass es nicht nur diese journalistische 5-Minuten-Berichterstattung ist und dann geht man zur nächsten Wahl. Ja. sondern bleibt bei uns. Das ist schon sehr vehement, ja.
Das finde ich sehr bewundernswert, dass ihr das macht. Und ja, das ist ja eben auch der Ansatz für uns, dass wir immer mal wieder auch eben an besondere lokale Orte schauen und hoffen, dass es da mit dem Austausch, mit dem im Gespräch bleiben eben tatsächlich weitergeht. Alex Körner von Radio Korax über das Projekt Platz der Republik. Es geht eben darum, Menschen in Sachsen-Anhalt vor allem zuzuhören. Ausschnitte und Collagen, wie gesagt, nachzuhören auf radiokorax.de. Herzlichen Dank dafür.
Ich danke auch.
Endlich ist es etwas kühler draußen, aber die Hitze vom Wochenende, die hängt schon noch in den Räumen. Und wer nicht das Glück hat, klimatisiert zu arbeiten, der wird noch ein, zwei Tage nachschwitzen. Als ich gestern ins vermeintlich angenehm kühle Kino gehen wollte, hieß es dann, Klimaanlage ausgefallen, 30 Grad im Saal. Und ähnlich ging es ja Bahnreisenden, die regelrecht strandeten, weil nichts mehr funktioniert in diesem Land. Man kann das als Ausnahme verbuchen, aber es macht natürlich schon was mit einem. Hitze ist Stress, das kann auch zur Gesundheitsgefahr werden. Und wie solche dramatischen Situationen im Film erzählt werden, das hat sich Matthias Dell für uns angeschaut. In the heat
of the night. Das Gute an der Hitze im Film ist, dass man sie nicht spüren muss, sondern nur sieht und vor allem hört. Extreme Temperaturen im Kino vermitteln sich häufig über die Tonspur. Wie in dem Spielfilm In der Hitze der Nacht von 1967, wo nach dem Titelsong von Ray Charles die Grammatik des Schwitzens wie im Western-Saloon akustisch durchbuchstabiert wird. Das Schlürfen aus dem schon wieder leeren Glas. Eine nervige Fliege, die sich als einziges Lebewesen überhaupt noch bewegt. Die Jagd auf das Insekt, die der Barkeeper macht in seiner Rammlösigkeit kurz vor dem Koller. Auf der erzählerischen Ebene war die Hitze lange Zeit eine Metapher. Die ideale Atmosphäre für extreme Konflikte. Für das US-Kino hieß das zum Beispiel Rassismus. In der Hitze der Nacht handelt von einem Mord und einem von Sidney Poitier gespielten Schwarzen, der zuerst pauschal verdächtigt wird, um dann als Mordermittler von außerhalb den Fall gemeinsam mit dem weißen Kollegen zu lösen. In den emanzipatorischen 1960er Jahren geht die Geschichte versöhnlich aus.
Oh, it's hot.
Heiß ist es aber nicht nur in der Glut des Südens, sondern auch in den Städten des Nordens der USA. Spike Lees Film Do the Right Thing von 1989 ist keine Anleitung für klimafreundliche Stadtplanung. Auch hier ist die Hitze eines Sommertags ein Zustand, der etwas über Spannungen in der Gesellschaft erzählt.
Just coolin'.
Just coolin'.
Über den friedlichen Alltag in Brooklyn einerseits und andererseits über die tödliche Polizeigewalt für Schwarze. Hitzig wird es ab den 1980er Jahren auch zwischen Mann und Frau. In Thrillern wie Body Heat mit Kathleen Turner und William Hurt, in denen die männliche Machtposition ins Schwitzen kommt. Body Heat erzählt, wie Jahre später Basic Instinct mit Sharon Stone und Michael Douglas im Rückgriff auf den Film Noir von Männern, die sich durch Frauen erotisch um den Verstand bringen lassen.
Ich mag, dass die Hitze so vieles mit dem Menschen macht. Es ist eigentlich wie so eine Lupe. Es verstärkt und verändert irgendwie Charaktereigenschaften und auch so Emotionen zum Positiven wie auch im Negativen.
Sagt die Schweizer Filmemacherin Jacqueline Zünd, die gleich zwei aktuelle Hitzefilme gedreht hat. Der Spielfilm Don't Let the Sun hatte 2025 beim Festival von Locarno Premiere. Eine Dystopie in Zeiten des Klimawandels. Die Menschen leben des Nachts und distanziert. Berührung ist hier nichts Erotisches, vielmehr ein Problem. Und in Zünds Dokumentarfilm Heat aus diesem Jahr ist alles noch schlimmer.
Es hat mich schockiert, weil einerseits habe ich eine Dystopie entworfen in der Fiktion, die ich dann aber teilweise erschreckenderweise in der Realität wiedergefunden habe. Also ich habe in der Fiktion zum Beispiel so einen Cooling Room erdacht, dass man wohin gehen kann, um sich abzukühlen, weil in der Welt, die ich kreiert habe, auch die Energie knapp geworden ist. Das heißt, man kann sich nicht Klimaanlagen leisten, sondern man muss an einen öffentlichen Ort gehen, wo es Klimaanlagen gibt. Und sowas habe ich in den Emiraten gefunden, so eine Eisbar.
Eine Szene wie aus böser Science-Fiction. Heat begleitet etwa eine junge Frau aus Kenia, die als Servicekraft in jener Eisbar arbeitet. Anders als die Gäste hält sie sich den ganzen Tag bei minus 6 Grad auf, um dann wieder in das 50 Grad heiße draußen geworfen zu werden. Eine extreme Erfahrung, die die
Unterschiede zwischen Arm und Reich extrem sichtbar macht und erlebbar macht. Weil die Reichen aber einer gewissen Temperatur gar nicht mehr den Raum verlassen, während die Armen das erdulden müssen. Also das fand ich sehr heftig, dies so zu direkt zu erfahren in diesen Gebieten.
Anders als bei den Spielfilmen über die Hitze, in denen Schweißperlen eine Frage des Maskenbilds sind, sah sich Jacqueline Zünd für den Dokumentarfilmdreh selbst den Temperaturen in Dubai und Kuwait ausgesetzt.
Wir haben uns mindestens einmal täglich gesagt, wer hatte diese wirklich super idiotische Idee, einen Film über Hitze zu machen, weil es ist wirklich extrem, so arbeiten zu müssen. Aber an gewissen Temperatur funktioniert auch das Hirn nicht mehr wirklich.
Heat wirkt wie der Film der Stunde. Einen Starttermin gibt es aber noch nicht. Wer will sich schon im Kino angucken, wovor er gerade geflüchtet ist? Denn das ist die immerhin matte Pointe bei der Hitze im Film. Die Kühle eines klimatisierten Kinosaals macht es leichter, den Leuten auf der Leinwand beim Schwitzen und Dösen zuzuschauen. Nicht zuletzt in baumlosen Westernlandschaften, wo die Sonne hochsteht um 12 Uhr mittags und schon die Musik sich kaum aufraffen mag zu übermäßiger Aktivität.
Die legendäre Mutter Monika in Spiel mir das Lied vom Tod. Matthias Dell über Hitze im Film.
Das Lesen der anderen.
Die neue Cargo ist da. Magazin für Film, Medien und Kultur. Erscheint schon seit 2009. Gerade ist die 70. Ausgabe herausgekommen. Und bei mir im Studio ist Mitherausgeber Eckhard Knörer. Willkommen, hallo.
Hallo.
Also Cargo ist ja ein Fachmagazin und in dem Text der Bildwissenschaftlerin Anja Schürmann geht es da um eine ziemlich spezielle Filmbewertungs-App namens Letterboxd. Ja, die sieht sich selber sogar als soziales Netzwerk, aber vielleicht, dass wir das nochmal klarkriegen, was steckt eigentlich dahinter und was macht man da?
Ja, also es ist in der Tat als soziales Netzwerk gedacht. Man schreibt da so Mini-Reviews oder, also was heißt Mini? Man kann da natürlich so lang schreiben, wie man will, aber das Format, das da am gängigsten ist, sind wirklich kleine Reviews oder Beobachtungen zu Texten. Jeder, der sich da anmeldet, kann Texte schreiben und die sind kommentierbar, die werden geliked und deswegen ist das Ganze durchaus auch eine soziale App oder soziale Plattform.
Soweit so, sagen wir mal, wenig spektakulär, aber wie beschreibt jetzt Ihre Autorin diese Geschichte, die sie mit Letterboxd hat?
Ja, also ich finde, ich bin auch seit Jahren auf Letterboxd, ich schreibe da aber kaum, ich nutze das sehr stark, rezipieren. Ich habe so ein paar Leute, denen ich da folge und auf deren Urteil ich sehr viel gebe. Also es ist eben tatsächlich eine Kritikplattform, die anders als jetzt Rotten Tomatoes oder Metacritic.de nicht einfach nur Profi-Kritiken sammelt, also bei den beiden gibt es auch so Amateur, aber das ist bei weitem nicht so interessant, sondern dass das stark sozial zuschneidbar macht. Und das ist natürlich sehr schön, weil man auch aus dem engen Umfeld, aus dem weiteren Umfeld von Freunden, von Leuten, die man nur in ihren Interessen an Kino interessant findet, weil man sich dadurch sehr viel stärker ein spezifisches Bild von einzelnen Filmen zusammenstellen kann.
Und dann ist dieser Text aber ja nicht nur Lob, sondern eben auch ein richtiger Abschied. Also die Autorin will eben künftig keine Filme mehr dort bewerten in der Community. Warum?
Ja, es hat leider schon auch wie so ziemlich alle Plattformen so einen Prozess der Entschattification durchgemacht oder begonnen. Je nachdem, das war anfangs ein reines Amateurprojekt von so zwei Typen. Die haben das leider inzwischen zum größten Teil verkauft an der Holding. Wie immer bei solchen Verkäufen, alles gut, wir wollen nichts ändern und so weiter, aber man sieht sofort, sie haben jetzt, glaube ich, noch mehr Werbung, sie gehen an Prominente ran, die sich da gefälligst auch äußern sollen, die ihre 3, 4 Lieblingsfilme nennen sollen. Also man merkt schon, dass das jetzt stärker auf kommerzielle Auswertungen angelegt ist und natürlich merkt man als Nutzerin das sofort und dann verliert das schon einen Teil seines Reizes. Nicht seines Nutzens, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich verstehe gut, dass Anja da jetzt keine große Lust mehr hat, selber beizutragen.
Und dann geht es ja auch noch um Daten, oder?
Genau, das, gut, das ist natürlich sowieso der Fall. Also das bei allem, was irgendwie kommerziell im Netz genutzt wird, werden diese Daten abgezogen und auch weiterverkauft. Das war vermutlich vorher jetzt auch schon nicht ganz ohne so bei Letterboxd. Aber der Charakter der Sache ändert sich gerade leider stark.
Also man kann ja wirklich so ein individuelles Filmprofil von einer Person dort erstellen, ne? Und wenn man dann an interessierte Firmen das weiter vertickt, dann ja.
Klar, dann kann man auch die Werbung viel spezifischer zuschneiden. Das ist aus Sicht der Werbenden die Idee der Sache. Mhm. Aus der Sicht der Schreibenden war das noch nie so richtig die Idee der Sache.
Also gewissermaßen ein Abgesang, aber doch trotzdem nicht uninteressant, sich Letterboxd vielleicht nochmal anzuschauen. Nun ist ja Cargo eben nicht nur ein Filmmagazin, sondern interessiert sich auch für andere Formen von Bildkultur. Und Sie haben da jetzt sich einen Comic rausgesucht, die Geschichte des Krimis und für das aktuelle Heft besprochen. Was ist daran besonders für Sie?
Ja, also die Comic-Kolumne, die gibt es in jedem Heft. Mache ich seit, weiß auch nicht, 30 Ausgaben oder so. Ich versuche schon immer irgendwie filmnah Comics auszusuchen. Gibt nicht immer interessante. In dem Fall ist es aber natürlich schon so, weil das Genre Krimi, und das merkt man, wenn man diese Geschichte des Krimis liest, sofort sehr stark immer in das Kino rüber geht. Weil es im Kino natürlich das Kriminalgenre gibt, weil das sehr oft Verfilmungen von Kriminalromanen sind, weil das Kino, auch das große Kino Hitchcock zum Beispiel, sich sehr gerne Genre-Romane, die in der Kritik oder so nicht weiter beachtet worden sind, nimmt, um sie sich fürs Kino zurichten zu können. Und deswegen ist das schon, obwohl es ein Comic ist, hat das schon einen ganz klaren Bezug zum Kino und zum Film. Aber ich interessiere mich natürlich sowieso auch für Krimis. Und ich bin sehr erstaunt, dass das eine richtig gute Geschichte des Krimis geworden ist, die in Comicform erzählt wird.
Vielleicht, dass wir es nochmal klarkriegen. Also es geht jetzt nicht darum, eine Krimi-Geschichte zu erzählen, sondern tatsächlich die Geschichte selbst aufzuarbeiten über all die Jahrhunderte und Jahrtausende, richtig?
Die Geschichte der Kriminalliteratur. Mhm. Also sie holt sehr weit aus bis zu Ödipus und der Sphinx. Aber es geht dann schon sehr um das Genre Kriminalliteratur. Das ist interessant. Es kommt alles vor. Es geht sozusagen von Cozy bis Hardboiled und Série Noire. Es hat einen schönen, angenehmen Bias für die französische Kriminalliteratur, aber man muss ja sagen, dass die, also in Frankreich auch der amerikanische Kriminalroman viel stärker rezipiert worden ist in mancher Hinsicht als in Amerika selbst. Ich war total verblüfft, wie gut das gelungen ist. Ich war auch verblüfft, wie toll die Zeichnerin es geschafft hat, auf immer wieder neue Weise eigentlich relativ trockene Fakten ins Bild zu bringen.
Und wenn Sie sich jetzt fragen, wer sind diese Autorinnen und was gibt es da drumherum noch alles zu entdecken, dann lohnt es sich vielleicht in die aktuelle Cargo reinzuschauen. Vielen Dank, Eckhard Knörer. Das neue 70. Cargo-Heft finden Sie natürlich überall, wo es Zeitschriften gibt. Oder auch auf der Webseite cargo-film.de. Dankeschön.
Ich danke auch.
Das große Wasserbecken entlang der Parkanlage National Mall in Washington D.C. verweigert den Dienst an der Nation. Jedenfalls, wenn man es wie Donald Trump sieht, dass es verdammt nochmal US-Flaggenblau zu sein hat und nicht algengrün, wie es auch nach einer 10 Millionen Dollar Renovierung der Fall ist. Viel angekündigt, aber nichts wirklich erreicht. Das ist ja ein Muster für Trumps Amtsführung auch, zum Beispiel auch die Rolle der USA im Ukraine wie auch im Irankrieg. Der störrisch-grüne Reflecting Pool steht also gewissermaßen für den Zustand der aktuellen Regierung, wie Kompressor-Reporterin Mona Gnahn im Netz immer wieder gelesen und gehört hat. Manche sind da regelrecht besessen von diesem Pool-Desaster.
Is anyone else getting kind of obsessed with what's happening at the Reflecting Pool in DC?
Fragt Creator Connor Clary auf Instagram. Dabei müsste die Frage eigentlich heißen, wer nicht? Wer hat keine Obsession entwickelt mit Trumps Wasserbecken-Renovierungsdebakel? Late-Night-Host Jimmy Fallon.
Yeah, Trump was going for Avatar and he ended up with Trek.
Bezieht sich auf bekannte Kinocharaktere in Blau und Grün. Creator Adam Wilde stößt auf das Scheitern dagegen mit einem Drink an.
I call this cocktail the Reflecting Pool. It's a really fun margarita variation in a beautiful American flag blue color.
Nur, dass das Mixgetränk, das Wilde in die Kamera hält, grasgrün und trüb ist. Allein am Boden des Glases setzt sich ein wenig schlumpfblaue Flüssigkeit ab. Fast so wie beim echten Reflecting Pool in Washington, D.C. Dort hat sich die blaue Farbe schon wenige Tage nach der Sanierung in ganzen Stücken vom Boden abgelöst. Die Bilder von grünen und blauen Flächen in rechteckiger Form motivieren auch zu Ausflügen in die Kunstgeschichte.
Ruhe in Frieden, Mark Roscoe. Du hättest geliebt, wie das Bleichmittel den Rand des Pools blau färbt.
Steht auf einem der Memes über einem Bild, das an Mark Rothkos ikonisch zweifarbige Farbflächenmalerei erinnert. Das ist alles lustig, aber die Witze auf Social Media stehen für mehr. Für das, was schiefläuft in den USA unter Trump, wie der deutsche Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich meint.
Deshalb sind diese Memes jetzt auch sehr wichtig. Die zeigen, das ist jetzt nicht nur mal so ein Einzelfall oder eben nur ein Sommerloch-Thema. Das ist schon wirklich sehr repräsentativ für vieles, was da gerade stattfindet.
Und so liegen in den Memes die Lust am Witz und der Frust über Trump nah beieinander. Die gescheiterte Poolsanierung als Beweis für Trumps großmäuliges Auftreten, das, wie zuletzt im Irankrieg, nicht hält, was es verspricht. Dabei hatte Trumps MAGA-Bewegung den Pool schon seit Monaten mit plakativen Vorher-Nachher-Memes zu einem Symbol gemacht. Das verrottete Becken sollte für die angeblich schlechte Biden-Regierung stehen. Der saubere, frisch renovierte Pool für Trumps Make America Great Again. Das hat nicht geklappt. Stattdessen wird am doch wieder grün trüben Reflecting Pool für alle sichtbar, dass Trumps Nationalismus mit dem Blau der Landesflagge nicht funktioniert. Kunsthistoriker Ulrich?
Es ist eben nicht einheitlich. Gewünscht war was Monochromes und rausgekommen ist etwas nicht Monochromes, was in so einem Kontext von Repräsentationsarchitektur vielleicht auch immer gleichbedeutend damit ist, dass man eben nicht die totale Kontrolle über etwas hat.
Die Kontrolle in Sachen Reflecting Pool hat Trump da verloren, wo seine Stärke lag. In der medialen Bildpolitik. Gerade weil das Washingtoner Wasserbecken Teil der nationalen Gedenkarchitektur im öffentlichen Raum ist, lässt sich sein Zustand nicht kaschieren.
Natürlich, diese Bildkraft ist schon so groß und das Thema hat zugleich aber auch so viel Aspekt. Das ist auch eins der wenigen Themen in letzter Zeit, wo jetzt mal die Gegner von Trump vielstimmig und bildstark reagiert haben oder auch reagieren konnten. So eine Vorlage kriegt man gar nicht jeden Tag geliefert,
sagt Wolfgang Ulrich. Und was sagen Experten zum eigentlichen Problem des Reflecting Pools, das Trump einfach mit blauer Farbe für 14 Millionen Dollar übertünchen wollte? Der schnellen Rückkehr der Alge?
Es ist kaum überraschend. Es ist Sommerzeit und hat all die Voraussetzungen gegeben für so eine richtige Algenmassenblüte. Also man hat viel Licht, man hat dann relativ warmes Wasser, es ist ein stehendes Gewässer. Und wenn dann auch nur ausreichend Nährstoffe vorhanden sind, dann ist es ein Algenbuffet.
Erklärt Klaus Herburger, Zellbiologe für Algen an der Universität Rostock.
Sinnvoll wäre gewesen, die Bedingungen so zu schaffen, dass es erst gar nicht zu Algenblüten kommt, weil das Entfernen von Algen ist teuer und langwierig.
Man bräuchte also stetig frisches, fließendes Wasser, müsste filtern und kühlen, die Nährstoffkonzentration im Auge behalten, eventuell mit Chemikalien nachhelfen. Was aber schwierig ist, wenn Touristengruppen ihre Füße ins Becken halten. Mit einem Reflecting Pool in US-Flaggenblau wird es wohl nichts mehr bis zum 4. Juli, dem 250. Gründungstag der USA. Dabei hatte Trump doch schon 2016 versprochen, den vermeintlichen Sumpf in der US-Hauptstadt auszutrocknen.
It is time to drain the swamp in Washington, D.C.
Da ist es nicht ohne Ironie, dass die echte Alge jetzt für Trumps Blamage sorgt.
Tja, wenn Dilettanten am Werke sind, die Neverending-Debatte über den Reflecting Pool in Washington.